Herzlich willkommen zu einer Ausgabe meines Podcasts. Ich bin Michael Birnbacher, Leica-Enthusiast und Fototrainer. Als Workshop-Beauftragter für den Leica Store Nürnberg betreue ich die Veranstaltungsreihe Talk im Store. Talk im Store ist das wöchentliche, kostenlose Format des Leica Store Nürnberg. Termine und Themen finden Sie auf unserer Eventseite www.weloveleica.de. Sie hören die Audioaufzeichnung vom 25. Juni. Es sprechen Jan Dippmer, Inhaber des Leica Store Nürnberg, und John Willis, Mitarbeiter und Experte für den Gebrauchtmarkt, zum Thema Ich kaufe eine gebrauchte Kamera. Die Beschreibung finden Sie auf meiner Homepage www.leica-enthusiast.de im Abschnitt Podcast. Bitte hinterlassen Sie einen Kommentar. Wir freuen uns über Feedback und Wunschthemen, die wir vielleicht behandeln können. Nun die Aufzeichnung. Ihr Michael Birnbacher.
Ich grüße euch heute alle herzlich vom Leica Store Nürnberg, worum es heute geht. Und zwar, es geht heute hauptsächlich um gebrauchte Leica-Kameras. M ist natürlich der Klassiker, aber davor wollen wir eigentlich anfangen nicht mit der M-Kamera, sondern wir wollen heute anfangen eigentlich mit der Schraub-Leica. Und dem größten Irrtum...
So, jetzt hoffe ich, ihr hört mich richtig.
Passt,
okay. Jetzt haben wir das richtige Mikrofon wieder und Batterie ist geladen. Das heißt, bei den Schraub-Leicas das größte Mysterium, was es eigentlich gibt, das sind die Fake-Leicas. Das heißt, es wurden ganz viele Zorkis und auch andere Leica-Nachbauten aus dem Zweiten Weltkrieg in Leicas umgebaut. Die meisten davon tragen auch noch irgendwelche Wehrmachtssymbole. Ja, ich zeige euch mal eine. Wir haben auch eine Fake Leica. Ja, das heißt, hier sieht man auch schön. Ja, ich kann es auch anders machen. Das heißt, hier sieht man es jetzt schön. Da sind so Wehrmachtssymbole drauf. Es gab nie eine Leica, wo auch ein Haken mit einem Hakenkreuz. Daran kann man schon mal erkennen, dass es ein Fake ist. Viele, ging mir auch so, die sehen diese Kamera und sagen schon von 10 Meter Entfernung, das ist eine Fälschung. Und worauf ihr achten müsst, wenn ihr erstmal eine Schraub-Leica seht und wo ihr sofort erkennen könnt, ist es ein Fake oder nicht. Ich probiere es jetzt ein bisschen größer zu machen. Das sind die Rändelungen für den Entfernungsmesser. Das heißt, ihr seht hier, ich habe meinen Finger damit drauf. Ich probiere es ein bisschen mehr in die Mitte zu schieben. Dieses Rad, seht ihr, es war gegenüber dem anderen ein bisschen unterschiedlich und es ist sehr grob strukturiert. Ja, ich gehe nochmal hin mit dem Finger. Also es ist wirklich sehr grob. Im Gegensatz, das andere hier ist sehr fein. Ja, bei einer Leica M, bei einer Leica Schraubkamera, ja, sehr gut. Also hier sieht man nochmal genau, es ist sehr grob, ja, man kann das erkennen. Bei der Leica M ist dieses, Leica Schraubkamera, dieses viel, viel feiner ausgeführt. Soll ich noch meine Original-Leica hinlegen? Das heißt, von Weitem, also ihr seht wahrscheinlich in der Übertragung jetzt hier fast gar keine Riffelung, beziehungsweise nur eine ganz leichte. Und daran kann man schon sofort erkennen, ist es eine Leica oder eine Zorki. Wenn die Riffelungen von beiden, mal schauen, falsche Richtung, diese Riffelung von beiden Sichtfenstern für den Entfernungsmesser, wenn die sehr fein sind, dann ist es eine Leica. Wenn die sehr grob sind, dann ist es zu 99% eine Zorki oder ein anderer Nachbau. Dasselbe sieht man auch, Leica war immer, oder es steht immer dafür, die Qualität, die vorhanden ist, voll auszunutzen. Das heißt, wenn ich dieses Fenster sehe, dann probieren die das auch bei beiden komplett auszunutzen. Die Öffnung. Wenn ich jetzt hier nochmal die Zorki als Fälschung reinlege, dann sieht man hier auch genau, da ist nochmal ein Zwischenring, damit nur das mittlere benutzt wird. Das macht die Übertragung von dem Entfernungsmesser viel, viel einfacher, aber auch viel, viel ungenauer. Oder auch zum Beispiel, man sieht es hier an diesem aufgelegten Fenster, was nochmal komplett drüber ist, und da ist die Schraube drin. Und bei den Leicas war das immer so, dass es aus einem Stück gefräst ist und die Schraube extern war. Ja, also nicht oben drauf wie bei der Zorki. Und daran kann man eigentlich sofort erkennen, ist es eine Leica oder ist es eine Zorki oder ein anderer Nachbau von der Leica. Ich mache nochmal beide hier im Vergleich hin und zoome raus. Ja, also aufpassen, wenn irgendwelche Hakenkreuze oder sonst irgendwas drauf ist. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass es eine Fälschung ist. Ja, wir haben auch schon die lustigsten Sachen hier im Store gehabt. Da kam dann einer an und hat auf einmal gesagt, ja, diesmal ist es aber eine echte. Und dann stand nicht Luftwaffe drauf, sondern Luftwaffen. Und das Nächste, wo man es erkennt, die fälschen immer ganz gut, muss man eigentlich sagen. Aber wo die Fälscher auch zur heutigen Zeit noch nie draufgekommen ist, ist bei den Seriennummern. Das heißt, wenn wir hier einen Seriennummernvergleich machen, dann... Hier sieht man es. Und man gibt diese Seriennummern dann im Vergleich, man schaut im Buch nach, dann sind es Seriennummern, die teilweise gar nicht existieren oder eine Nummer zu groß sind. Ja, oder die Kamera erst 1960 gebaut wurde, weil die lassen immer die Original-Zorgi-Seriennummern drin.
Ja, darf ich mal eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Kann das sein, dass das sogenannte RLM-Nummern sind vom Reichsluftfahrtsministerium zum Beispiel?
Nein, das gab es nie. Das gab es nie. Die gab es. Wo haben wir die andere Schraubleiter von uns? Ach da, ich hab's ja. Diese Nummern ist hier nämlich wirklich eine Wehrmachtsleica, die wir hier drin haben, die silberne. Jetzt zurück. Und diese Nummern waren immer hinten neben dem Sucher drauf. Hier sieht man das. Die Nummer ist extra abgekratzt worden, weil der Besitzer Angst hatte, dass die Amerikaner die finden und ihn mit der Wehrmacht in Verbindung bringen. Aber diese reinen Wehrmachtsnummern waren immer hinten drauf. Also so, wie man es hier sieht, eher auf der Fläche. Die oberen Nummern sind entweder die Originalseriennummern von Zorgi oder ganz oft mal das Geburtstag vom Adolf oder solche Geschichten. Ja, und sowas gab es nie. Die oberen Seriennummern waren immer Originalnummern von Leica, die man dann auch immer im Buch nachschauen kann oder in den entsprechenden Büchern, wo es Seriennummern gibt. Oder sonst auch jederzeit könnt ihr gerne zu uns kommen, schauen wir gerne nach und sagen, was das für eine Leica ist. Und wir haben auch Zugriff, auch wenn es manchmal lange dauert, auf das Leica-Archiv. Weil wir haben ja zum Beispiel eine goldene Leica da, die zu 50% eine goldene Leica ist. Und es sind auch von den ganzen Schraub-Leicas und allen Sachen vor 1960 im Leica-Archiv auch jede Reparatur von jeder Kamera belegt. Und auf das können wir zugreifen. Beim nächsten Wetzlar-Besuch haben wir schon mit dem Tim Bullmann vereinbart, dass ihr auch in das Archiv mal dürft und seht, wie alle Unterlagen aufgehoben werden bei Leica.
Darf ich da ganz kurz was fragen mit den Reparaturunterlagen? Ist das Wetzlar oder auch New York? Weil die haben das ja drüben auch gemacht.
Ist es nur Wetzlar? Bücher.
Alles.
Ja. Cool. New York hatte sein eigenes Archiv. Mhm. Problematisch ist, das ist in Midland gelandet.
Ja.
Und das gibt es jetzt nicht mehr.
Ja.
Weil die Amerikaner das nicht so ernst wie wir nehmen, wie der John gerade schon gesagt hat, wäre das Archiv in der Reparaturwerkstatt von Leica in Japan gelandet, dann wird es das jetzt noch geben und wahrscheinlich sogar in digitaler Form.
Ja.
Ja, weil die nehmen das viel, viel genauer.
Mhm.
Also es gibt auch nur jetzt zum Beispiel für die Digitalkameras 3 Reparaturwerkstätten auf der Welt.
Mhm.
die zum Beispiel einen Sensortausch machen. Das ist Amerika, also Deutschland natürlich, Amerika und Japan.
Ja.
Die ganze Rest der Welt, auch China, müssen das nach Deutschland schicken.
Hm.
Nur mal so, warum manchmal Reparatur in Deutschland so lang dauert. Ja, weil sie nämlich ganz international aus Amerika und Japan auch noch drauf haben. Aber es sind auch die größten Märkte, Amerika und Japan. So, auch wenn ein bisschen jetzt Tonverzögerung da ist und ein bisschen Sprünge, blende ich mal auf mich um. Also, aber das deutsche Archiv ist noch komplett da und die Schraub-Leica-Sondermodelle und die Luxusmodelle, die wurden auch immer nur in Deutschland repariert und dann kann man das genau nachvollziehen. Bei unserer ist zum Beispiel, die wir da haben zum Verkaufen, die ist auch in Relation relativ günstig mit 50.000 Euro. Haben wir genau die Geschichte nachrecherchieren können dank dem Archiv. Und zwar, das war folgendes, das war eine Leica 1 Luxus. Wir konnten auch genau nachvollziehen, mit welcher Lederfarbe die aufgeliefert wurde. Der Besitzer war dann so intelligent und hat dann gesagt, ja, die Leica 1 Luxus will ich jetzt aber in eine 2 Luxus umbauen. Das war, soweit ich mich erinnern kann, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und dann hat Leica tatsächlich von der Leica 1 Luxus die Bodenplatte und die Gehäuseoberkappe weggenommen und auch vieles von der Mechanik und hat es alles durch eine Leica 2 ersetzt. Und dann lag in der Reparaturwerkstatt diese Deckkappe und die Bodenkappe rum. Und die Firma Leica oder Mitarbeiter der Firma Leica haben aus dieser Kamera, ist die falsche, haben aus dieser Kamera dann wieder eine neue 1 Luxus gebaut. Also das, es gab immer mal so Sachen. Ich zeige sie mal. Hier haben wir sie. Ja, das heißt, die Deckkappe ist original Leica und die Bodenkappe ist auch original Leica. Genauso wie der Sucher hier. Ja, auch die Zahnrädchen oben alles, weil das bei der Leica 2 alles anders ist. Ja, und das Mittelteil hier drin besteht auch original von der Leica 1. Aber die wurde nachträglich mit diesen Originalteilen bei Leica wieder zusammengebaut. Das hat Leica oft mal gemacht, wenn sie wieder Geld gebraucht haben, weil so eine 1 Luxus war auch in den 60er Jahren, wo die dann wieder zusammengebaut wurde, schon sehr, sehr viel Geld wert. Lustig ist der Entfernungsmesser, weil den habe ich ja bei der Leica 2 nicht mehr gebraucht, der war da ja schon eingebaut, der ist noch original zu der Kamera. Also der ist eigentlich fast wertvoller wie die Kamera. Aber das kann man dank des Archives nachvollziehen. Ja, also da, wenn ihr irgendeine Leica habt, wo ihr nicht wisst, ist er echt oder nicht, könnt ihr auch jederzeit bei uns anrufen. Wir haben verschiedene Bücher da, wo wir nachschauen und können feststellen, ist die Kamera echt oder nicht. Auch im Chronicle stehen manche Seriennummern von manchen Leicas nicht so richtig drin. Ja, wir haben da einen anderen Zugriff und ganz im Notfall hilft uns da der Leica-Papst schlechthin, der Lars Nettopil. Ja, da nachdem unser Wiener Kollege ja nicht mehr so aktiv ist. Und dann, wir kriegen da auf alle Fälle alles raus.
Cool.
Gut. Aber jetzt geht es mehr um das Thema hier, wie erkenne ich bei einer Leica, ob das Ding in Ordnung ist oder nicht. Dazu möchte ich gleich einmal sagen, ich zeige es dir. Hier seht ihr ja, das ist eine Leica M2. Die ist im Allgemeinzustand, würde jeder sagen, sehr schlecht. Ja, ich muss dazu sagen, das ist meine erste Leica, die ich je besessen habe. Die habe ich mir als Lehrling gekauft, wie ich Fotografenlehrling war. Da hat man ganze 280 Mark im Monat verdient. Ja, und die Kamera sieht aber deshalb so schlecht aus, nicht weil ich sie so schlecht gemacht habe, ich habe relativ gut drauf aufgepasst, sondern weil die Kamera mit vier anderen M2s einem Fotografen von der FAZ gehört hat. Und die hat sicher schon ganz, ganz viele Aufnahmen gemacht. Das Lustige bei der Geschichte, wie ich Auszubildender war, war dann bei der Schulung bei Leica, hat mein Chef gesagt, nimm die Kamera mit. Ich gebe die Kamera natürlich beim Kundendienst ab, hat man damals als Auszubildender kostenlos repariert bekommen. Ist heute leider auch nicht mehr so. Und die bei Leica haben die Kamera geprüft, ob die Verschlusszeiten alle stimmen, weil sie gesagt haben, so eine alte Kamera, das stimmt nie. Und lustigerweise haben sie festgestellt, also die hat weit über 100.000 Auflösungen drauf, aber alles stimmt. Also eine benutzte Kamera ist mechanisch zu 99% besser wie eine unbenutzte. Weil einfach alles immer verwendet wurde. Das sieht man, ich probiere euch das heute alles so gut wie möglich zu erklären. Das fängt zum Beispiel beim Verschluss an. Das heißt, wir haben beim Verschluss bei einer Leica M bis zur Blitzsynchronzeit, was auch Grundzeit heißt, einen Verschluss und unter dieser Zeit setzt ein Hemmwerk ein. Das werden manche von den Uhren kennen. Das heißt, die Grundzeit, das ist auch da, wo man immer geblitzt hat, ist bei den alten Leicas eine 45. War ganz lange so, auch zu den ersten M6-Zeiten. Ich stelle es jetzt mal ein. Da sieht man zwischen 30 und 60. Ich mache es ein bisschen größer. Zwischen 30, und jetzt sieht man auch mal, wie schlecht die Kamera ist im Zustand. Zwischen 30 und 60 sieht man dieses Blitzsymbol. Das ist die Blitzsynchronzeit oder auch Grundzeit. Das bedeutet, in dieser Zeit geht der Verschluss auf, ist komplett geöffnet und geht wieder zu. Alle anderen Zeiten, da öffnet sich nur ein Teil vom Verschluss. Das ist auch immer schneller geworden mit der Zeit. Heute sind wir ja bei einer 250. Aber früher war das halt eine 45. Alles, was unter dieser Zeit ist, da setzt das Hemmwerk ein. Und das Hemmwerk ist das Erste, was an der Leica nicht mehr funktioniert, wenn sie nicht benutzt wird. Das liegt daran, weil der Verschluss wird gebremst. Es ist ein mechanisches Hemmwerk. Und ich probiere es euch mal zu zeigen. Und mit Zahnrädern wird dieser gebremst. Und diese Zahnräder sind geölt. Und wenn die Kamera lange nicht verwendet wird, ist das Problem, dass dieses Öl einfach hart wird und verharzt. Und dann blockiert dieses Hemmwerk. Gerade vor einer halben Stunde hat man eine M4 da, da war das Problem. Ich probiere jetzt mal das Mikrofon umzustellen. So. Und zeige euch jetzt mal den Verschluss in der 45. Sekunde. Ihr habt leider zwischen Bild und Ton eine Verzögerung. Jetzt habt ihr schön gesehen, wie der Verschluss aufgezogen wird. Wenn ihr jetzt mal kurz hört. Dann hört ihr eigentlich ein sattes Verschlussgeräusch. Ich stelle jetzt die Verschlusszeit, damit ihr es besser hört, auf eine Achtelsekunde ein. Nein, lieber eine Viertel. Normalerweise mache ich das mit einer F15. Wenn ihr jetzt mal genau hinhört. Dann habt ihr zwischendrin, ich mach's nochmal, das Hemmwerk gehört. Ich mach's nochmal. Achtung jetzt. Ja. Hat von euch jeder so den Unterschied gemerkt? Jetzt langsam so ein, fast wie ein Selbstauslöser sich da reingesetzt hat. Und das hört ihr eigentlich bei einer Sorry. Und das hört ihr eigentlich bei einer Bild, wenn ihr eine Leica, also ich mache es immer so, ich zeige es euch jetzt mal. Wie gesagt, wir haben leider ein bisschen Verzögerung zwischen Bild und Ton. Wir wissen nicht, woran das liegt. Ich, wenn eine Leica M nehme, nehme die Blitzsynchronzeit und gehe dann runter auf eine 15. Sekunde, nehme die Kamera ans Ohr. Muss noch ein bisschen zum Mikrofon hin. Und dann höre ich eigentlich den Verschluss satt und danach von Nachklang. Also jeder, der möchte, kann gern mal zu uns kommen und sich das Ganze anschauen. Ja. Also wie ihr hier seht, stelle ich dann auf die 15, halte die Kamera ans Ohr und die hört dann wie so ein als würde der Verschluss so nachklappen. Das kann man jetzt hier schlecht zeigen. Ich probiere es nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Es kommt jetzt nochmal. Ja. Und wenn dieses Nachklappen kommt, dann weiß man sofort, eigentlich ist die Kamera in Ordnung. Das Zweite ist, wenn ich die Verschlusszeit auf eine Sekunde stelle, dann darf der Verschluss nicht länger wie 2 Sekunden offen bleiben. Ob das jetzt eine Sekunde oder anderthalb ist, das ist eh bei Analogfilm auf gut Deutsch gesagt scheißegal. Meine Lichthofschutzsicht ist, eher ist es eher besser. Ich probiere es jetzt nochmal zu zeigen. Jetzt habt ihr gesehen, das war eine gute Sekunde. Ja, ein bisschen Bildverzögerung haben wir hier. Ja, und wenn ihr das eigentlich seht, dann seht ihr, das ist schon in Ordnung. Was ihr beim Verschluss dann auch noch prüfen solltet, von der Zeit her, das heißt, hier haben wir ja die Sekunde. Ja, und dann, ob die schnellen Verschlusszeiten grob laufen. Das heißt, ich mache jetzt hier mal eine 30. Ja, die kann man noch deutlich sehen. Und dann mache ich immer eine 250. Na, da seht ihr eigentlich in der Videoübertragung jetzt fast gar nichts mehr, aber in real sieht man noch ganz kurz, wie der Verschluss offen ist. Besser ist natürlich, wenn man das gegen das helle Licht macht. Ja? Und dann weiß man eigentlich gut, der Verschluss ist in Ordnung. Das nächste Problem, was es gibt, die ganzen Verschlüsse bei Leica sind eigentlich mit die langlebigsten Verschlüsse, die es gibt. Aber auch die haben ein endliches Leben, besonders wenn die Kamera ewig lange in der Sonne liegt oder auf großer Hitze ausgesetzt ist. Ich probiere es hier mal. Der ist schon so ziemlich an der Grenze, muss man eigentlich sagen, weil das sind Stofftücher, ja, sehr oft ganz dünn gewebtes Leinen und die sind dann mit einer Art Gummierung beschichtet worden oder Lacken. Je nach Baujahren, und hier sieht man schon, der wälzt sich so leicht. Das ist so der Anfang, der ist trotzdem noch dicht, funktioniert, aber gerade bei Schraubleikas sieht man das dann öfters, dass es nicht mehr funktioniert. Bei einer Schraubleika muss ich gleich noch dazu sagen, ich bin schon wieder weg, ist der Verschluss nicht so luxuriös, hinten mit einer Klappe zu sehen. Ja, da muss ich dann Folgendes machen, und da kann ich aber genauso den Verschluss beurteilen. Ich kann mir den, ja, hier sieht man es, ja, es ist natürlich nicht so gut zu sehen. Hier kann man den natürlich vorne das Objektiv abmachen. Bei einer Schraubleica schraubt man das Objektiv oder die Deckkappe ab. Ja, und bei der sieht man zum Beispiel, ja, der Verschluss ist noch traumhaft im Zustand. Also die ist auch nicht viel verwendet worden. Bei einer Schraubleica habe ich oben, nicht wie bei einer M, habe ich ja oben, kann ich ja runtergehen. Das obere Rädchen für die Verschlusszeit ist nur die Standardverschlusszeit. Und wenn die Kamera ein Hemmwerk drin hat, dann habe ich vorne das Rädchen und da kann ich das auch probieren. Und dann sehe ich, ob das Hemmwerk noch funktioniert oder nicht. Ja, wenn das Hemmwerk nicht mehr funktioniert, kann man trotzdem noch mit der Kamera fotografieren. Ja, aber das sind die ersten zwei Sachen, wo man drauf schaut. Das ist, funktioniert der Verschluss und wie sieht der Verschluss aus? Erst dann schaut man, wie ist die Kamera im Zustand. Das nächste ist, wir haben bei jeder historischen Leica, außer bei der Leica 1, da war er extern, aber ab der Leica 2, bei den Schraubleicas oder bei jeder M-Kamera, habe ich ein Entfernungsmesser. Hier arbeitet er bei der Schraubleica über die beiden Fenster. Und bei der Leica M, egal bei welcher, und wenn es auch eine moderne digitale ist. So rum. Über die beiden Fenster hier. Ja. Ob der Entfernungsmesser jetzt stimmt, kann man bei einer digitalen Leica relativ schnell sagen. Bei einer analogen Leica wird schwer. Ja, genau, zum Verschluss nochmal, ganz kurz, bevor wir da sind. Sowas ist natürlich ein Verschluss-Totalschaden, wird richtig teuer. Ja, der hat sich ausgehakt. Hier sieht man auch die beiden Verschlussvorhänge. Das heißt, rechts sehe ich einen Verschlussvorhang und links. Das heißt, wenn die Kamera sich in der Grundzeit, die eine 45stel ist, öffnet, geht der rechte komplett auf und der linke zieht danach. Ja, und dann verhaken die sich wieder und dann werden sie wieder aufgezogen in die andere Seite. Und hier sieht man, dass irgendwas verdellt ist, wo die beiden Verschlüsse versucht haben, sich zu verhaken. Ja, hier sieht man eine Schraubleica, auch eine Leica 1, wo der Verschluss komplett defekt ist. Da sieht man dann hinten die Schrauben. Ja, am Sucher kann man auch rechts oben erkennen, dass die schon mal runtergefallen ist. Ja, das ist auch ein Zeichen, kein Verschluss. Das heißt, der hängt auf einer Seite, entweder der, wo fotografiert wurde oder wo er gespannt wird und geht nicht weiter. Das kann auch an Verharzungen liegen. Ja, aber meistens sind es äußere Umwelteinflüsse, wie mal der Finger neigsteckt. Hier sieht man, ich kann auch ein bisschen größer machen, hier sieht man den Verschlussmechanismus von der M. Ja, später kommen wir über den Entfernungsmesser, da kann man ein bisschen was selber justieren. Aber so, wenn ich den Verschluss tauschen will und ich will nur das Tuch tauschen, dieses Teil muss ich komplett aus einer Leica M ausbauen. Und es ist egal, ob das eine M2, eine M3, eine M1, eine M4, eine M6, eine M8 ist, ja, auch bei den Lamellen, auch bei einer heutigen M10, dieses Teil muss komplett raus. Gehäuse wegbauen. M7 ist ein bisschen anders, aber ja, zur Erklärung. Jetzt möchte ich noch kurz eins zeigen. Ach so. Das Video mal schnell. Brauchen wir den. Und zwar. Genau, das Video jetzt. Genau, das. Hier sieht man zum Beispiel eine Leica, die zerlegt ist. Und das ist eine Leica M3 Double Stroke. Das haben wir euch mal gezeigt, wie ein Double-Stroke-Verschluss funktioniert. Das ist nämlich super schön gemacht in dem Video. Das heißt, der zieht erst zur Hälfte auf und dann nochmal zum zweiten Mal. Bei jeder anderen Leica ziehe ich das Ganze einmal durch und bei der ist zweimal. Gab es nur bei der M3. Das heißt, wenn ihr dann den Verschluss zweimal aufziehen müsst, ist er nicht kaputt, dann ist es eine Leica Double-Stroke.
Was war der Sinn der Übung?
Es haben manche gedacht, es geht schneller. Wenn ich zwei kurze Bewegungen mache, bevor ich eine lange mache.
Ah, verstehe, okay.
Ja. Und man dachte auch, man kann schnellere Verschlusszeiten machen. Ja. Das nächste sensible Thema bei einer Leica M, bei den Schraubleicas eigentlich weniger, ist der Sucher. Das heißt, sobald eine Leica M angeschlagen wird oder runterfällt, verstellt sich der Entfernungsmesser. Das heißt, der Entfernungsmesser arbeitet über die beiden Fenster und bringt ein Bild zusammen. Darum sagt man auch Mischbild, weil er zwei Bilder mischt. Hier sieht man das. Und hier ist Folgendes. Der John hat ein bisschen übertrieben, wie er die Grafik gemacht hat. Hier haben wir einen Seiten- und Höhenschlag. Also die ist 100% runtergefallen. Ja, auf die linke obere Ecke setzt sich dann, auf die linke untere Ecke setzt sich dann so durch, dass rechts oben der Entfernungsmesser nicht mehr stimmt. Das heißt, dieses Bild, ihr erkennt leicht unten den unteren Rahmen und den oberen, der gelb umrandet ist vom Entfernungsmesser, die sind nicht mehr deckungsgleich. Der seitliche Schlag kommt relativ selten vor, der Höhenschlag kommt sehr, sehr oft vor. Lässt sich bei einer Schraubleica, wo das auch vorkommt, sehr, sehr schnell machen. Bei einer Leica M gibt es Justierschrauben dafür. Und diese Justierschrauben sind immer unter dem roten Punkt. Und darum hat zum Beispiel eine Leica MP immer eine Schraube da, weil die Schraube schraubt man raus und danach ist der Einstellkonus, ist glaube ich ein 16-eckiger Konus, wo ich den Höhenschlag einstellen kann. Und den kann man auch bei einer analogen Leica schön einstellen. Bei vielen alten, die hatten ja den roten Punkt noch nicht, kam er erst mit der M4-2. Das seht ihr hier auch. Ich probiere noch mal ein bisschen näher ranzugehen. Diese Schraube hier, wenn ich die Schraube rausschraube, kann ich drunter mit einem speziellen Schlüssel oder speziellen Werkzeug den Höhenschlag beseitigen. Wer es noch nie gemacht hat, sollte mal so einen schönen Abend bis in die Nacht einplanen und ein paar Bier dazu. Mit der Zeit wird man besser, aber es ist sehr aufwendig. Bei einer MP geht es, also bei den digitalen, lass selbst ich es lieber bei Leica machen und zahle meine 250 Euro dafür. Ja, aber auch bei allen digitalen muss das Leica-Logo entfernt werden. Das geht auch, nämlich direkt über dem E. Ja, über dem E ist ein Loch. Also nicht der I-Punkt, ja, sondern direkt hier über dem E ist ein Loch, wo die Schraube dahinter sitzt. Und da geht man mit so einem Teil, wo man die Sachen an die Pinnwand hängt, rein und macht das Logo raus. Ja. Ich zeige es euch mal offen. Ja. Und dann sitzt schräg diese Schraube da. Und die, wenn man verstellt, dann geht der zweite vom Entfernungsmesser, das tatsächliche Teil, nach oben oder nach unten. Wenn die Entfernung nicht stimmt, ist es viel, viel schlimmer, das selber einzustellen, weil selbst dafür brauche ich ja bei einer analogen fast einen Tag, bei einer digitalen aber auch, weil bei der M wird der Entfernungsmesser, ja, bei der digitalen haben sie es klug gemacht, da ist keine Schraube mehr drin, hier drüber eingestellt. Das heißt, dieses hier ist die Rolle, die jeder von seiner Leica M kennt. Was man vorne sieht, dann kommt das Objektiv drauf, drückt hier dagegen und hier seht ihr schon den mechanischen Prozess. Je weiter das dagegen drückt, ja, desto näher ist die Entfernung. Ja, dementsprechend werden der Sucherrahmen verschoben und der Entfernungsmesser verschoben. Falls der Entfernungsmesser justiert werden muss, mal schauen, ob man das sieht, falsche Richtung, sind hier zwei, also die normale Rolle und eine Innenrolle Und die verlaufen nicht hundertprozentig gerade, sondern der Wolfram weiß den Ausdruck.
Also, konzentrisch.
Genau, konzentrisch verlaufen die. Und je nachdem, wie ich das ein oder wie ich das Innere drehe, tut sich die Rolle verschieben. Ich probiere es mal zu zeigen. Genau, bei den alten Leica M's, da war hier in der Mitte noch eine Flachkopfschraube. Da geht das Ganze ein bisschen schneller. Da hat man mit dem Schraubendreher so lange gedreht, bis dann die Rolle ein bisschen weiter vorne oder hinten war. Nachteil ist natürlich bei den analogen, das sieht man wieder erst, wenn man die Fotos gemacht hat, bei den digitalen kann man das relativ gleich konzentrieren, aber da muss man schon eingefleischter Freak sein, wenn man da selber was machen möchte im Sucherbereich, weil da kann man dann mal schnell aus der Reparatur, die bei Leica 250 Euro kostet, auch 500 oder 1000 Euro machen, wenn man im Sucherbereich irgendwas beschädigt. Weil dieses Teil, was man hier sieht, besteht aus, das ist der Sucher von M240, besteht aus über 200 Einzelteilen. Ja. Hier sieht man auch, der Sucher hat, und das war der erste bei der 240er, hat hier eine Leiterplatte drin. Das liegt daran, früher ist das Licht für den Entfernungsmesser bis zur M9 auch über dieses Fenster hier eingespiegelt worden. Das hat einfach der Entfernungsmesser das Licht gebraucht für die Masken und alles. Und wenn es stockdunkel draußen ist, hat man natürlich nichts mehr gesehen. Und darum ist es bei der nach der M9, also bei der 240 und bei der neuen M10, wird das elektronisch eingespeist, weil ich habe eh einen Akku, sonst kann ich nicht fotografieren. Und jetzt sieht man auch mal den Unterschied zu den modernen digitalen. Die haben, na John, der Sucher schaut wieder aus. hier sieht man dieses zweite Fenster nicht mehr, was ich bei den analogen noch habe. Ich zeige das nochmal im Vergleich. Genau, und dieses gerisselte Fenster war eigentlich nur dafür da, dass Licht reinkam von den Entfernungen.
Kann man die Masken denn verändern? Also könnte man da sich eine andere Maske machen lassen?
Ja, ich kann das machen lassen. Es ist sauaufwendig, kostet viel Geld. Es geht bei der M6, MP. Ja, bei der MA, bei den digitalen geht es nicht mehr.
Okay. Es
geht nur bei den drei mechanischen Modellen und es kostet 800 Euro.
Wie ist denn die Maske bei der M10 oder M10P, wie auch immer? Weil ich finde tatsächlich die Maske für einen 50 mm bei der M6 super, weil einfach der ganze Rahmen da ist. Bei der M10 stört mich das total, dass halt die Ecken fehlen. Im Prinzip. Wie wird denn das da reingespeist? Also wo kommt die Projektion her?
Ja, da haben wir da. Ich zeige es euch mal schnell. Das ist eigentlich ziemlich unverändert geblieben. Das ist eine Platte mit Löchern. Nee, wir haben die einzeln da, die Platte. In dem 240er Set von Entfernungsmesser liegen zwei Platten drin. Der John weiß wieder nichts. Ja. Also da muss man drauf achten, wenn die einen Höhenschlag hat, muss man halt einfach prinzipiell 250 Euro abziehen.
Ja, Jan, ich verabschiede mich. Ich mache dich zum Host.
Jawohl.
Schauen wir, ob es klappt.
Muss ich schnell machen. Ich muss kurz schnell warten, ob der Michel mich zum Host.
Tschüss, viel Spaß.
Tschüss. Okay. Boah. Also Sucherrahmen muss ich euch das nächste Mal zeigen. Ja. Ist irgendwo da. Aber es ist im Prinzip, es sind für jeden Sucherrahmen, der eingeblendet werden kann, das sind drei Stück. Es ist einfach eine schwarze Platte, wo die Löcher drin sind und in der Größe von dem Sucher hier. Und es hat sich von zwischen den analogen und digitalen nicht geändert. Ja, die sind noch identisch.
Bei den analogen. Dann natürlich die Frage, warum kann ich das dann bei den digitalen nicht mehr ändern im Nachgang?
Bei den analogen?
Nee, bei den analogen kann ich es ändern, hast du gesagt. Aber warum kann ich es bei den digitalen nicht mehr ändern, wenn das jetzt technisch unverändert ist?
Das liegt daran, weil das Digitale viel genauer arbeitet wie das Analoge. Leica hat ja schon Versuche gemacht, andere Sucherscheiben einzusetzen. Und jetzt sind die 1 Mikrometer dicker wie die alten. Bei Analog merkt es kein Mensch, weil der Film ja eine relative Dicke hat, mit vielen, vielen, vielen Silberpartikeln untereinander. Und digital ist eine total brettebene Fläche, die aufnimmt, also die tatsächliche Aufnahme macht. Und diesen Entfernungsmesser könnte ich für digital nicht mehr justieren. Ja, bei Analog, ich sage mal, wenn ich jetzt, ich nehme Noctilux 0,95. Ich nehme 0,95er Noctilux. Dieses Noctilux, wenn ich digital fotografiere und wenn ich das vergleiche mit einem analogen Bild, dann hat es beim analogen Bild fast, also je nach Abstand, wenn ich jetzt sage, ich fotografiere mit 2 Meter Abstand, dann ist das Noctilux vom Look her analog wie 2,0, was er bei der digitalen 0,95 ist. Weil einfach die Filmschicht und die Dicke so groß ist. Also das Digitale arbeitet da viel, viel genauer.
Die Idee mit, es wird einmal gebaut und nie auseinandergenommen bei der digitalen Kameras.
Ja. Ja. Und das ist aber wirklich ein Problem. Ich meine, wir kennen ja die Leute vom Kundendienst super gut bei Leica. Wir bringen auch immer genug Bier und Gummibärchen mit. Aber die haben schon Versuche gemacht, aber da kann man die Kameras nicht mehr scharf stellen. Weil es wirklich minimale Unterschiede sind von der Fertigungstoleranz und dann funktioniert das nicht mehr. Das war soweit von den Gehäusen. Bei den alten Analogen auch noch probieren, ob der, wenn es ganz alte sind, ob der mechanische Selbstauslöser funktioniert. 3. Ja, und wenn der funktioniert und die Kamera danach auslöst, ja, dann ist meistens alles in Ordnung. Das nächstgrößere Problem, was es eigentlich gibt, ich probiere es mal. Ja, das ist bei der Linsenfertigung von Leica. Aber da übergebe ich jetzt mal an den John.
Jawohl.
So, ich weiß nicht, ob ich klar, laut und deutlich bin. Ich erkläre euch, was sind unsere wunderschönen Objektive.
Ich gehe davon aus, das ist ein großes Ja. Ja, alte Linsen, die haben manchmal einfach diverse und verschiedene Probleme. Ich habe hier ein wunderschönes Cimarit 1,55. Manche denken oder würden denken, das ist eine Blendenlamelle, was abgefallen ist. Aber das ist ein Stück Lackierung auf die Linsen, was weggebrochen ist. Bei den alten Linsen, wenn das Licht durchkommt, alles trocknet aus mit der Zeit und ist leider nicht mehr so klebrig wie vorher. Ja. Ah, sehr gut, der Jan hat die ausgeschaltet. Ja, genau. So, das ist ein Problem, was man begegnen kann. Hier haben wir, ich bekomme ganz oft Kameras rein im Geschäft, eine wunderschöne M6, was ich nie benutzt habe, sagt der Kunde. Das ist im Top-Zustand und funktioniert einwandfrei. Bis wir den Zücher anschauen. Und dann sehen wir, da ist innen ein Belag. Es passiert zum Glück nicht so oft. Aber das ist immer ein Faktor. Und das ist nicht nur im Messsucher. Zum Beispiel, ihr habt bestimmt alle was von das schreckliche Linsenfungus gehört. Das kann alle optische oder alle Glasflächen angreifen. Das sehen wir nicht sehr oft in Kameras, aber das kann immer wieder passieren. Wir haben noch ein wunderschönes Beispiel hier, eine Elma 50. Das wird oft vor uns platziert als ziemlich sauber Objektiv und zweimal verwendet, sonst im Keller. Das ist immer ein Warnzeichen für uns. Der Keller ist leider ein ziemlich gefährlicher Ort für Kameras und optische Geräte. Man braucht nur ein bisschen Feuchtigkeit, Dunkelheit und Zeit. Und das endet nie gut. Wir gehen ein bisschen näher hin. Und da siehst du vielleicht die ganze Pünktchen innen. Das ist wie eine kleine Universum. Und ja, das sieht man nicht auf die Bilder, aber der Kontrast wird reduziert. Der Schärfe fehlt und das wird immer schlimmer, wenn man das nicht behebt. Hier haben wir nochmal nur ein bisschen Staub innen, sagt der Mensch, bis wir von die andere Seite reinschauen. Man sieht ganz schön heftig, da lebt was innen. Ich bin mir ziemlich sicher, das würde ein Pass in Asyl von der UN bekommen, wenn wir das irgendwo anmelden. Ist natürlich ein relativ extremer Fall. Das ist eine von meinen alten Linsen, was ich online gekauft habe, als super sauber Keller, Dachfind oder was weiß ich. Und komischerweise, das hat super funktioniert, aber natürlich der Kontrast in Schärfe ist 10% reduziert von der Normalstand. Hier haben wir noch eine, das ist keine Leica-Kamera, aber auch eine Geschichte mit Zugverschlüsse. Wenn man eine Noctilux draufsetzt, keine Objektivdeckel, es kann sein, mit genau dem richtigen Winkel, dass der Sonne reinkommt und zieht ein paar Löcher in das Verschluss. Das ist hier ein relativ extremes Beispiel. Der Hersteller hat, denke ich, einen Plastikverschluss benutzt, leider. Aber ja, das ist immer eine Gefahr. Sonnenlicht plus Glas, was Licht auf einen Punkt fokussiert. Und wir wissen, wie das endet. Nicht gut. Und dann zum Thema Handwerk. Das Endergebnis von einem ungleichmäßigen Verschluss, was man nicht so schätzen kann beim Anhören, aber auf jeden Fall bei den Ergebnissen, das würde ich eine ungleichmäßige Verschlusszeit benennen. So, das heißt, für das erste Stück vom Bild, der linke Drittel, hat das gut funktioniert. In die Mitte ist es etwas langsamer geworden und dann rechts hat es schon wieder irgendwie ist es normal gelaufen. Das heißt dann, jedes Bild wird so ausschauen, bis der Verschluss ein Service bekommt. Und wie wir gesehen haben, bei Leica, der ganze Einheit muss raus. Das ist schon eine aufwendige Reparatur bei solchen Kameras. Das Problem ist, die meisten Menschen, die, falls ihr etwas online kaufen möchten, die beschreiben das nicht oder die wissen nicht, dass der Defekt vorhanden ist. Oder lustigerweise, das hat funktioniert die ganze Zeit, bis die das verschickt haben. Und dann auf einmal geht es nicht mehr. Dank der Privatrecht, man sitzt auf einer relativ defekten Kamera, was auf einmal einen 500-Euro-Service braucht. Und ich habe... Der Unterschied zum Lichteinfall und Ungleichverschluss, das ist eher am Rand bei einer Lichteinfall. Und das ist immer in die gleiche Position. Hier ist es genau in die Mitte. Das ist während des Bildes und das ist einfach immer offen im Prinzip. Hier fehlt nur, man sieht, der Belichtung ist immer noch da. Und hier ist es einfach komplett gebrannt im Prinzip. Das wollen manche Menschen haben, die Lomo-Crowd, die lieben sowas, aber die Leica-Crowd nicht so sehr. Genau, und das war so meine exotische und problematische Fälle bei manchen Kameras. Ich gebe euch an der Jan zurück.
Darf ich da mal eine Frage stellen zu Objektiven? Und zwar, ihr seid ja auch Händler und kauft Objektive an und verkauft sie auch.
Genau.
Und gerade weil so viel von den schrecklichen Erfahrungen auf eBay berichtet wird, kaufe ich eigentlich nur bei Händlern. Mhm. Und habe da aber schon 3-4 Mal Erfahrungen machen müssen, dass mir verstellte Objektive angeboten wurden. Das war mal in Hamburg, in Elmarit 2835. Das ließ ich an keiner M auch nur irgendwie einstellen. Okay. Ich habe es aber auch hier in Stuttgart erlebt, dass mir ein Elmarit 298 angeboten war. Das war so verpilzt, da quollen bald schon die Champignons raus. Und da frage ich mich natürlich, ja, schauen die Händler sich die Ware, die sie ankaufen, nicht mal an? Und selbst wenn sie mal einen Reinfall erlebt haben sollten beim Ankauf, wieso bieten sie sowas in ihren Vitrinen dann überhaupt wieder an? Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen kleinen Händlern, sondern wirklich von renommierten Leica-Händlern.
Ja, es kann sein, manchmal, die haben das nicht wirklich geprüft. Das ist die 99% V. Objektiv angekauft, die haben keine Taschenlampe durch belichtet. Das Problem mit der Taschenlampe-Geschichte ist natürlich, man sieht ganz viel Staub. Man muss wirklich die kleinen Fungusspuren erkennen. In der 1%-Regel, das Problem ist, der Händler sitzt auf irgendeinem Objektiv, was er angekauft hat. Der hat vielleicht etwas zu viel ausgegeben dafür und würde es einfach weghaben. Und er hofft, dass niemand merkt das. Und vielleicht funktioniert das ab und zu mal, aber natürlich, da kommen Kunden und sagen, was ist das? Hä? Zum Glück haben wir in der EU die 2 Wochen Rückgaberecht, was natürlich nicht optimal ist, aber das ist eine gute Schutz gegen solche Momente, wenn man etwas Blödes einkauft einfach. Zum Thema Länge Linsen. Es kann immer sein bei die M, dass die Linsen haben tatsächlich funktioniert auf einer Kundenkamera zum Beispiel. Wir kaufen etwas an, wir kaufen eine M240 plus 135 RP und das RP funktioniert drauf. Und das funktioniert danach auf keine andere M. Das ist meistens, weil der Kunde hat Objektiv und Kamera eingeschickt und hat das Objektiv auf die Kamera einstellen lassen oder andersrum, und die funktionieren natürlich nur als Paar. Das ist etwas suboptimal. Man sollte immer die Kamera mit Objektive einschicken und alles einfach zurück auf Null setzen. Aber das Problem ist, bei manchen Menschen, die müssen eine massive Sammlung einschicken, alles auf Null setzen lassen, und dann kostet es einen absolut Haufen Geld. So, die machen vielleicht das Objektiv nicht so, das wird nicht so optimal kalibriert. Und dann im Weiterverkauf, das funktioniert auf nichts mehr. Das heißt dann, das Objektiv funktioniert bei mir, irgendjemand kauft und die müssen das einschicken lassen.
John, jetzt noch mal eine Frage zur Aufbewahrung vom Objektiv. Mhm. Ich habe jetzt meins da mit dem Köcher. Mhm. Und ich frage aus dem Grund, weil ein Kollege mich letztens darauf angesprochen hat, dass er eben erfahren hat, dass das Objektiv, respektive auch die Kameras, in der Aufbewahrung in einem Plastikbeutel sich befinden sollen. Mhm. Und nicht nur alleine, wie jetzt ich das zum Beispiel mache im Köcher. Mhm. Ist jetzt da an dieser Theorie was dran, dass es also auch in Plastik eingewickelt werden muss? Weil ich gehe davon aus, dass es ja da noch eher zum Schwitzen kommen kann, und sich noch eher vielleicht ein Pilz bilden kann. Oder liege ich völlig falsch?
Das sogar Leica sagt, die Objektivköche sind nicht für die lange Zeit zum Aufbewahren. Man soll die Objektive nicht für 1 oder 2 oder 15 Jahre in die Köche lassen. Das Problem ist, das Fungus lebt nicht von das Glas selber. Das lebt von organischen Teilen in die Herstellung. Sei Kleber zwischen Linsen oder was weiß ich, irgendjemand hat gehustet im Werk, ja, und da ist was auf einer Rücklinse. Ich glaube nicht, dass eine Plastiktüte in dem Fall den Unterschied macht, weil wir atmen Fungusspuren raus jeden Tag. Die sind über uns rum. Man müsste die wirklich hermetisch dicht machen mit Nitrogen und was weiß ich in eine wirklich saubere Atmosphäre in die Plastiktüte, und dann würde das den Unterschied machen. Ich persönlich zum Glück habe ich Platz dafür, meine ganzen Objektive und Kameras in einem relativ gut belüfteten, sonnigen Zimmer. Weil UV-Licht killt alles im Prinzip. Das Problem kommt erst, wenn man das in etwas einpackt.
Also offen stehen lassen im Grunde genommen.
Genau, ja. Frische Luft und Sonnenlicht. Das ist auch eine super Ausrede, falls man irgendwo zu Hause einen Schrank aufbauen wollte mit der ganzen Leica-Sammlung. Denn die bessere Hälfte sagt nein, jetzt ist die Ausrede, das schützt alles. Ja, oder einfach damit fotografieren gehen, weil da kommt genügend Licht durch.
Ja, ich hab jetzt zum Beispiel das eine Objektiv da viel zu selten. Das ist meistens im Tresor. Aber gut, dann weiß ich, wie ich mich da verhalten muss.
Genau. Lass die einfach nicht in die Küche stehen. Okay. Und schau, dass die Objektive nicht feucht sind oder was weiß ich, bevor die da reingehen. Weil das ist Feuchtigkeit, killt alles. Das ist das größte Problem bei Fungus.
Okay, nee, feucht waren sie jetzt Gott sei Dank nicht, aber sowohl das Objektiv als auch das Gehäuse, dann bist du dann raus aus der Verpackung.
Genau, und einmal im Monat die Kamera nutzen, dass die ganze Hemmwerke und Fäden und Öl und alles nicht getrocknet ist oder ausgezogen oder was weiß ich. Das Problem kommt erst, wenn man die Kameras und Objektive stehen lässt. Die brauchen ab und zu mal benutzen.
Okay, dann mache ich das in Zukunft.
Aus der internationalen Szene kommt öfters der Hinweis, man möge seine wertvollen Objektive und Kameras in einen Zigarrenaufbewahrungsschrank einsperren, wo dann die Luftfeuchtigkeit und Temperatur etc. alles geregelt ist. Das mag vielleicht für Länder mit hoher Luftfeuchtigkeit und so in sumpfigen Gegenden noch mehr stimmen, aber manche tun das auch in unseren Gegenden. Und wenn ich mir dann wertvolles rotes Objektiv ansehe, also Lederköcher wäre da wirklich das allerletzte. Ich habe gehört, die Gerbstoffe im Leder, die verursachen mit der Zeit Veränderungen an Glas, also dass sich dadurch dann dieser Fungus eher bilden kann, weil der mit Leder sehr gut kombinieren kann.
Ich muss dazu sagen, es gibt verschiedene Theorien. Wir wechseln nur gerade das Mikrofon, wenn es jetzt ein bisschen rauscht. Kriegst du bei mir nicht dran. Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt auch verschiedene Baujahre, wo das mit dem Pilz stärker und schwächer aufgetreten ist. Was aber ziemlich als bewiesen gilt, das ist in der Zeit, wo die Firma Hansen und Braun die Taschen für Leica gemacht hat und auch die Objektivköcher, dass in dieser Zeit der Pilz verstärkt auftrat. Und gerade die ihre komplette Ausrüstung in diesen Ledertaschen gelagert haben. Es gibt verschiedene Arten von Pilzen auf den Objektiven und dieser Pilz ist aber der gemeinste, weil der diese von diesen Hansen und Braun Taschen entstanden ist, auch auf andere Objektive überspringt. Das heißt, wenn man in der Vitrine eins hat mit Pilz und daneben eins ohne, dann irgendwann hat es daneben auch diesen Pilz. Also da muss man aufpassen und das sind die Objektive aus den 70er und 80er Jahren. Also bis Ende der 80er Jahre hat Hansen und Braun die Leica-Taschen gefertigt. Kennt jeder, waren mit die schönsten Taschen, die es gab. Das waren die mit dem Reißverschluss oben, wo man dann die Tasche einfach so aufgezogen hat. Waren immer komplett schwarz, die Taschen, innen wie außen. Und hatten außen auf dem Leder drauf ein Leica-Logo, was in das Leder oder auf das Leder aufgedruckt war. Also da solltet ihr aufpassen. Ich habe jetzt aber, weil der Felix vorhin nochmal gefragt hat, man sieht es nicht. Probier es mal, für euch einigermaßen hinzuhalten. Ja. Kann ich hier nicht so richtig sehen, bräuchte ich wirklich ein Makroobjektiv. Sicht nützt auch nichts. Das ist auf alle Fälle hier, sieht man, die Sucherrahmen von der Leica M. Das heißt, in diesem Teil zwischen den silbernen Teilen sind drei Leuchtrahmen, die dann hin und her geschwenkt werden. Ja, also es ist wirklich wahnsinnig klein und die Leuchtrahmen, vielleicht sieht man es, oder kann man es, ja, wir haben es da, das liegt oben bei uns in der Vitrine, darum hat es schon nicht gefunden. Kann man sich mal anschauen, damit man sieht, wie sowas aussieht und funktioniert. Ja, lang haben wir das Bild eingeblendet, was jetzt wieder kommt. Das Objektiv hat Staub und Pilz. Man kann mit diesen Objektiven, das sieht man jetzt, das ist ein typisches Objektiv aus Anfang der 80er Jahre. Da hatte Leica in der Produktion schon immer ein bisschen Staub, gerade wie es am Anfang nach Portugal ging. Wir haben die nicht ganz so sauber gearbeitet, weil die vorher Uhren hergestellt haben und da hat kein Kunde den Staub innen drin gesehen, muss man definitiv sagen. Hier habe ich aber Staub und Pilz drin. Man kann trotzdem mit dem Objektiv noch fotografieren. Also ich tue alle Pilzobjektive bei mir aussortieren, weil ich Angst habe, dass der überspringt. Es wird in der Abbildung weicher. Wenn Staub drin ist, macht es gar nichts aus beim Objektiv. Wenn der Staub nicht in der Bildmitte ist, sondern am Bildrand. Und zwar gibt es bei jedem Objektiv, ich probiere es euch zu zeigen, ich mache mal ein weißes Blatt Papier. Das heißt, ihr kennt es alle von den Objektiven mit, ja, wir brauchen Licht drunter. So. Ja, das ist schon auch schön verstaubt. Ein altes Steinhall-Objektiv. Das ist die geöffnete Blende. Und jetzt blende ich komplett ab. Ich habe den Lichtpunkt. So. Und jetzt seht ihr, es kommt nur noch ganz wenig Licht durch. Ja. Und das ist im Objektiv, die Blende sitzt meistens am Brennpunkt. Das, wenn ihr voll abblendet bei eurem Objektiv und schaut durch, bei einer SL muss ich natürlich, bei einer M kann ich sofort sehen, bei einer SL muss ich probiere es mal so abzulegen, dass man es einigermaßen sieht, bei einer SL muss ich dabei auslösen. Aber ist gut, ja. Dieser Mittelradius vom Objektiv ab der Blende bis zur Frontlinse, das wird auch nur benutzt. Alles andere, was außerhalb der Blende sitzt, dem kleinsten Verhältnis, was man einstellen kann, ist bei dem Objektiv Blende 16, wird nicht mit abgebildet. Muss man klipp und klar sagen, das ist nur Streulicht, was reinkommt, damit das Ganze noch heller wird. Und wenn Staub außerhalb dieses Brennpunktes sitzt und der Blende in der Kombination, wird er nicht mit abgebildet. Bei Pilz ist es ein bisschen anders, weil es die Lichtstrahlen streut, nach rechts, links, oben, unten, in alle Richtungen. Und dadurch wird das Bild einfach nur weicher. Wenn der Staub zu groß ist, passiert es auch, aber beim normalen Staub geht das Licht einfach durch. Ja, nur mal, dass ihr euch daran erinnert, ihr könnt ein Objektiv mit Staub kaufen, aber definitiv zieht vom Preis was ab. Ja, aber ihr könnt trotzdem Spaß dran haben. Und je länger die Brennweite ist, desto kleiner seht ihr dann diesen Brennpunktkombination mit der Blende. Und dann braucht euch das gar nicht stören. Aber manchmal hat man Glück, dann kriegt man ein altes 90mm Objektiv, mal richtig für einen Schnapperpreis für 200 Euro und freut sich eigentlich dran. Ja, und jeder andere sagt, das hat Staub drin. Aber für die paar Mal, wo man es verwendet, dann ist es. Das nächste, wo man darauf achten muss, ist natürlich bei den Digitalkameras noch der Sensor. Ja. Das heißt, hier haben wir einen defekten Sensor. Ja, ich tue mir ein bisschen immer schwer mit der Kamera, das da drunter richtig zu halten. Hier sieht man natürlich sofort eindeutig, der hat einen Sprung. Das ist jetzt ein Sensor von der M. Und im Verhältnis zeige ich euch mal, das sieht man, glaube ich, jetzt ganz schön. Daneben liegt ein 1 Zoll Sensor. Also das ist Vollformat und 1 Zoll Sensor. Da muss man natürlich schauen, dass die Gläser, die vorne auf dem Sensor sind, in Ordnung sind. Das nächste ist, bei der M9 gab es eine große Reihe von Problemen von dem Sensor. Das war aber kein Leica-Problem, sondern ein Problem von dem Sensorhersteller. Das war nämlich zu der Zeit Kodak. Problematisch war auch, es redet keiner drüber, aber es war so, das Problem war nicht der Sensor und sonst irgendwas. Das Problem war Unwissenheit von der vordigitalen Zeit, was sich keiner vorgestellt hat. Bei dem M9-Sensor ist das ganze Problem immer an den Rändern aufgetreten. Das heißt, was man hier sieht, das ist das Deckglas, was auch gesprungen ist, was auch gleichzeitig die UV-Strahlen wegnimmt. Und hier drunter, hier sieht man es ganz leicht, da sitzt eigentlich der Sensor, der eigentliche. Und dieses Deck- und Schutzglas wurde von Kodak wie von jedem anderen Herstellern, auch andere Hersteller wie Nikon, die den Sony-Sensor hatten, hatten ein Problem. Die haben die Hersteller ganz klipp und klar zum Kunden gesagt, nach 2 Jahren darf die Kamera weg. Leica hat es immerhin 7 Jahre umsonst ausgetauscht. Diese Ränder hier, die waren verklebt, auch wie sie ausgeliefert wurden, vollkommen richtig. Das Problem war, wenn die Sensoren gereinigt wurden, ist hier immer seitlich ein bisschen Reinigungsflüssigkeit reingelaufen. Und dieser Sensor war gegen diese Reinigungsflüssigkeit, also der Kleber, nicht beständig. Bei, wie man normalerweise reinigt, bei Alkohol war es gar kein Problem. Und man durfte auch nur die M9 von Leica Vorgaben mit reinem Alkohol reinigen. Und wenn dann der Fleck nicht wegging, dann durfte man nicht mit Aceton dran, was man bei den neueren ihr nicht, wir schon, darf. Muss ich klipp und klar dazu sagen, nicht selber machen. Wenn man mit Aceton an der M9 rangegangen ist, dann war der Sensor nach 2 Wochen kaputt. Weil der hat sofort diesen Kleber von dem Deckglas aufgelöst. Und das Problem ist, wenn dieser Deckglas nicht drauf ist, unten drunter der Sensor, das muss man sich vorstellen, ist eigentlich wie ein offener Computerchip, ist sofort Feuchtigkeit rangekommen und hat diesen Sensor zerstört. Weil jeder Computerchip ist irgendwie geschützt und beim Sensor muss das auch so gemacht werden. Ja. Hier sieht man, das ist ein Sensor von der Farbkamera. Der ist hinter dem Schutzglas auch noch das Linsensystem. Aber das ist alles mikroskopisch klein. Dieses Linsensystem, was auch die Farben trennt, besitzt eine Leica Monochrom nicht. Daraufhin ist Leica klipp und klar, hat gesagt, so ein Problem, so einen Super-GAU wie bei der M9 wollen wir nie wieder haben. Kodak ist nicht mehr unser Partner und dann hat sich Leica umgeschaut, wer baut die besten Sensoren, die beständigsten und haltbarsten. Und dann ist man ab der 240 dazu übergegangen, die Sensoren von der Firma CMOSIS zu kaufen. Ist in der Fotografiewelt, in der, wo wir fotografieren, absolut unbekannter. Die Firma CMOSIS, das nächste Problem, was Leica hat gegenüber allen anderen Herstellern, die Stückzahlen sind auch viel, viel kleiner. Und man ist sich dann mit CMOSIS einig geworden, die Sensoren sind schweineteuer, aber in der ganzen Raumfahrtindustrie werden nur CMOSIS-Sensoren eingesetzt, weil die haltbar sind. Ja, und wenn so ein Satellit hochgeschossen wird, das sind ein paar Millionen kaputt, wenn die Kamera nicht mehr funktioniert. Ja, und darum hat dann Leica den Wechsel von Kodak zu CMOSIS gemacht. Ja, und die Sensoren werden in Frankreich und Belgien hergestellt. Und seitdem gab es nie wieder Probleme mit Sensoren. Ja, also M9 ist ein Problemfall, aber eigentlich kann Leica nichts dafür. Wir sind froh, dass sie 7 Jahre lang umsonst getauscht haben. Genau dieselben Probleme hatte die Firma Nikon und die Firma Pentax. Kann man auch im Internet ein bisschen was lesen. Die haben nach 2 Jahren klipp und klar zu ihren Kunden gesagt, die Kamera reparieren wir nicht mehr, kauft eine neue. Haben auch keine Umtauschangebote, nichts gemacht, hat gesagt, werft die weg. Ja, also es ist auch wie bei Pentax, bei APS-C aufgetreten. Also bei der digitalen, wenn man eine digitale kauft, immer mal nachschauen. Und wenn ihr privat kauft, ja, das Problem ist, viele Leute machen das nicht absichtlich, dass sie sagen, das funktioniert nicht. Die wissen das einfach nicht. Die kennen sich nicht aus.
Ja, und das ist ein bisschen tiefer gesehen.
Ja, also damit muss man einfach rechnen und den Preisabschlag dementsprechend in Kauf nehmen. Schade finde ich es gerade bei auch so einem diffizilen Gerät wie bei einer Leica M6, da wenn viele Privatleute denken, ja, der Händler verkauft zu dem Preis, das probiere ich auch. Ja, und am Schluss ist die Rennerei groß, weil der Entfernungsmesser dejustiert ist. Ja, genauso solltet ihr schauen vom Zustand der Kamera. Kratzer und so weiter, viele kennen mich ja, sagen, ist für mich nicht so wichtig. Aber wo man Zustand von der Kamera sehr gut erkennt, ja, ich muss ein bisschen nachfokussieren. Ja, ich muss ein bisschen. Kleinen Moment, ich muss ein bisschen nachfokussieren. Ich bin hier rausgehen, bin zu nah dran. Jetzt seht ihr hier, und das weiß jeder, der mit einer M-Kamera fotografiert, da ist verdammt viel Schmutz. Ja, und genauso hier oben sieht man auch schon leichte Rostansätze beim Blitzschuh. Und da weiß man, ist es eine Kamera, die absolut ungepflegt ist. Ja, auch wenn ich eine Kamera benutze, auch wenn Kratzer dran sind, ja, aber da putzt jeder, der sie benutzt und damit fotografiert und verantwortungsvoll das benutzt, der reinigt sowas auch. Ja? Da, wenn ihr sowas seht, wisst ihr, das ist eine ungepflegte Kamera und da weiß man nie, was dran ist. Und die war auch noch nie im Werk eingeschickt zur Reparatur. Also wenn dieser Rost bei einer M6 ist, ja, dann wisst ihr, die waren nie eingeschickt irgendwann mal zum Service oder zur Reparatur. Ja, wenn ich selbst meine alte M2 dagegen stelle, jetzt wird scharf, ja, die wirklich total verkratzt ist, aber ihr seht, diese Punkte, ja, und ich habe sie nicht davor geputzt, ja, die sind sauber. Dann erkennt ihr, dass der Kamera gepflegt ist und benutzt wird, weil der tut man einfacher mal drüber wischen. Ja, und für eine gebrauchte M6 gepflegt und super werden 2.500 Euro verlangt. Ja, und die Kunden kommen dann zu uns rein und sagen, warum? Ja, für die Kamera gibt es 2.500 Euro. Macht das von der Helligkeit, ja. Ja, und wenn man dann sagt, ja, schau mal, hier ist ja schon alles verrostet, ja. Ja, dann ist die Kamera eigentlich nur die Hälfte wert. Muss man definitiv sagen, weil der Blitzschuh muss schon mal gewechselt werden. Darunter, die Mechanik hat auch Rost. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Ja, also auf die kleinen versteckten Sachen eigentlich drauf achten. Was haben wir noch von den Bildern? Gut. Jetzt würde ich sagen, wir machen mal... Wir sind so weit grob durch mit unserer ganzen Geschichte und sind jetzt gespannt auf eure Fragen.
Ich komme jetzt noch mal ganz kurz auf die Frage von vorhin zurück,
ja.
Wegen der Aufbewahrung. Also definitiv raus aus dem Lederküche?
Nein, bei deinen Objektiven spielt es keine Rolle. Wenn du einen Lederküche hast, der vor 1992 produziert wurde, raus.
Okay, ich habe jetzt nur diese neuen Lederköcher.
Nee, da spielt es gar keine Rolle. Lass es in dem Lederköcher drin.
Okay.
Tu es in dein Tresor.
Aber ja. nicht zuerst in die Plastikfolie und dann in den Lederköcher, sondern wenn, dann nur im Lederköcher. Ne?
Das, ja, nur im Lederköcher.
Okay, die Kamera aber auch nur im Lederköcher oder in der Schachtel oder ohne Plastik, oder mit Plastik?
Ohne Plastik immer, weil wir haben das Problem, wir haben Luftfeuchtigkeit.
Okay,
genau. Und jeder weiß, wie die Luftfeuchtigkeit schwankt. Ja, selbst wir hier in Deutschland können zwischen 20 und mal auch 80, 90, wenn es richtig regnet, Prozent Luftfeuchtigkeit haben. Und die Luftfeuchtigkeit ist eigentlich mit das Schlimmste.
Okay, also gut.
Wenn du jetzt einen regnerischen Tag hast, ja, und hast ein bisschen Wehmut, dann schaust du dir dein Objektiv an, ja, hast vielleicht 80% Luftfeuchtigkeit, tust es ins Plastik rein, damit diese Luftfeuchtigkeit konserviert.
Okay.
Also wenn ich was sammle und möchte es aufheben, und das spielt eigentlich keine Rolle was, ob es jetzt eine Uhr ist oder Waffe oder mal ein schönes Objektiv oder Kamera. Ja, dann wie du es machst im Tresor ist richtig, raus aus allen Plastikverpackungen und schauen, dass du irgendwelche Arten von Trockenmittel kriegst und damit reintun. Zu wenig Luftfeuchtigkeit schadet nicht. Nur zu
ich hatte sie ja häufig im Tresor, wie auch meine Uhren oder was, die sind häufiger mal im Tresor für längere Zeit auch. Aber ich hatte sie eben bisher, die Kamera zumindest, also bei der roten jetzt vorher noch in dem Plastik drin, im Original-Verpackungszustand. Alles das Objektiv nur im Lederköcher. Jetzt habe ich natürlich etwas Bedenken, wenn ich sage, okay, ich durch die Gerbsäure, wie es vorhin der Kollege gesagt hat, kann da natürlich was passieren.
Ja, aber das war nur bis 1992. Danach gab es die Firma Hansen und Braun nicht mehr und haben das auch nicht mehr hergestellt. Das okay. war aber dieses Gerbverfahren, es war ein ökologisches Gerbverfahren, muss man dazu sagen.
Okay.
Ja, was die Umwelt nicht so stark belastet hat und deshalb auch in den 90er Jahren oder auch davor in Deutschland durchgeführt werden durfte. Aber das Problem, es war halt viel biologisch und nicht chemisch und dieser Pilz ist halt leider auf die Linsen übergesprungen. Man kann den Pilz auch relativ gut lokalisieren. Der frisst die Linsen richtig auf.
Nee, also bisher habe ich kein Problem wieder mit dem Gehäuse.
Bei deinem Objektiv nicht. Das betrifft mehr so 70er, 80er Jahre Objektive.
Okay.
Bei manchen, es kommt selten vor, trifft es auch auf der Frontlinse auf und wenn man mit dem Fingernagel drüber geht und merkt einen Unterschied, dann weiß man, das ist wirklich dieser bösartige Pilz und man darf den nicht mit anderen Objektiven zusammentun.
Okay, dann eine Frage zu...
Die dann in Plastik einpacken und verkaufen.
Okay, noch eine kurze Frage zu der M6 vorhin, die ihr gezeigt habt.
Ja.
Die scheint ja wohl vom Zustand her wirklich ganz toll zu sein. Bis auf diesen Makel mit der Eintrübung. Wenn ich jetzt mir sowas bei euch kaufen würde, ich werde darauf hingewiesen, schickt ihr das vorher erst einmal ein zur Reparatur oder kann ich es erst mal so erwerben, wie sie jetzt in dem jetzigen Zustand? Und wir reden uns nochmal über den Preis, was ist da zur Vollständigkeit?
Nee, also weil wir ja als Händler Garantie geben müssen.
Okay.
Und auch einen Ruf zu verlieren haben, verlangen wir dann lieber 300 Euro mehr, wie der Marktpreis ist. Aber es ist so eine wie die geht vorher zu Leica. Und es wird alles getauscht, was notwendig ist.
Okay, gut. Dann würde ich mir die bei Gelegenheit auch mal anschauen wollen.
Und die wird, weil sowas, ich meine, eine geservicete Leica M6, ist natürlich ein Traum, weil die Fette, die verharzen, sind auch noch zur Zeit von der M6 eingebaut worden, weil es gar nichts anderes gab.
Okay.
Ja, also da zu der Zeit hat es ein bisschen mit Keramikfetten angefangen. Das hatten aber so kältefesten M6en. Aber wenn heute so eine zum Service geht, dann kriegt die natürlich Keramikfette rein, die nicht mehr verharzen können.
Okay, also an der wäre ich eventuell doch mal interessiert.
Ja. Gut. Nee, sind sonst weitere Fragen?
Ja, ich habe eine ganze Serie von Objektiven in diesen Lederköchern drin, seit zig Jahren.
Ja.
Würde interessieren, kann ich mal mit den Seriennummern bei dir vorbeikommen, um zu sehen, aus welchen Jahren die stammen?
Ja.
Okay.
Können wir machen. Das geht, Lutz, die können wir, weil wir haben ja alles da, und dann kann man die Jahre kontrollieren und wir können auch die Objektive mal durchschauen und dann können wir dir zeigen, wie man Pilz erkennt oder nicht.
Na, die Objektive sind eigentlich topfit, da ist nichts drin. Ich würde bloß mit den Seriennummern bei dir vorbeikommen.
Ja, gerne.
Merci.
Und man muss auch sagen, wenn ich jetzt ein Objektiv gegen das normale Licht halte, sehe ich oft diesen Pilz nicht.
Nehme eine Taschenlampe und Schräglicht.
Genau, Taschenlampe auch relativ, LED.
Ja, ist bei mir.
Das Zauberwort. Und darum hat man früher viele Pilze gar nicht erkannt, was man heute sofort sieht.
Ich hätte vielleicht auch noch mal eine Frage, wenn es okay ist.
Natürlich.
Und zwar bei den Digitalkameras, die sind jetzt nicht ganz so alt, aber man nutzt sie auch nicht jeden Tag. Und es gibt auch welche, die man vielleicht jetzt auch gar nicht benutzt, mit der Batterie. Sollen wir die Batterie dann reintun und dann steht es bei Leica alle Vierteljahr 15 Minuten aufladen oder so? Was empfehlt ihr da?
Akku raus, immer aus den Kameras. Mhm. Und alle halbe Jahr mal nachladen.
Okay.
Das ist, man muss sagen, Batterien sind im Prinzip alle gleich. Ja? Mhm. Man muss es immer vergleichen mit der Batterie, die man am häufigsten kauft. Das ist die Batterie im Auto. Ja? Und die halten verdammt lange.
Ja.
Weil sie ständig geladen wird. Auch wenn man sagt, die haben nur 1000 Ladezyklen. Ja, alles vollkommener Schwachsinn, wenn man bedenkt, wie oft man mit dem Auto fährt, wie oft die Batterie geladen wird. Aber wehe, ich lasse die mal ein Jahr stehen. Dann kostet es einfacher Geld. Ja, die in den Kameras sind natürlich meistens Lithiumbatterien drin. Die sind aufwendiger von der Bauweise her, da fast so teuer wie eine Autobatterie, weil nicht nur einfach Säure drin ist und alles. Aber man muss es immer so sehen.
Hm. Ja. Sprichst du von der internen Batterie in der Kamera oder den ganz normalen Akku?
Nee, den ganz normalen Akku.
Den ganz normalen Akku. Ja. Und du sagst also, jedes halbe Jahr beim Nachladen, für welche Dauer, einen Tag drin lassen, ganz einfach mal, oder eine Woche, oder damit fotografieren, bis er leer ist, oder?
Also am besten ist, wenn du jetzt den Akku ein halbes Jahr liegen lässt oder ein Vierteljahr und den danach volllädst. Man muss sagen, in den Leica-Ladegeräten, da weiß ich es, bei anderen Herstellern nicht. Wenn du den Akku drin lässt, dann lädt er voll und danach schaltet das Ladegerät auf Erhaltungsladung.
Ja.
Das heißt, der tut dann alle 60 Sekunden einen Kurzstrom reingeben von 5 Sekunden.
Nee, das habe ich jetzt nicht gemeint, Jan, sondern ich habe jetzt zum Beispiel jetzt in meinem Rode zum Beispiel ist hier mal, da habe ich jetzt ganz einfach den Akku wieder mal rein. Dass auch die interne Batterie aufgeladen wird.
Genau. Ist keine Batterie, ist ein Akku.
Oder der interne Akku aufgeladen wird. Für wie lange muss ich diesen Akku, diesen eigentlichen Akku, eigentlich einfügen, damit sich der interne Akku aufladen kann?
24 Stunden.
24, okay.
Ja. Okay. Es ist allgemein zu empfehlen, dass du die Kamera dann auch mal anlässt und nach 2-3 Mal anschaltest, dass alle Leiterplatten und alles, dass da Strom durchgeht.
Das mache ich.
Weil das ist bei den digitalen Kameras, so wie man früher gesagt hat, löse ein paar Mal aus. Das ist auch wichtig, weil auch wenn es Gold ist und alles Mögliche und Schutzlacke drüber sind, aber auch die ganzen Leiterplatten und Bahnen können korrodieren.
Okay. Mache ich jetzt dann in Zukunft ständiger als bisher.
Man muss auch sagen, alles, was M, SL, CL, S ist, macht Leica, die kompletten Leiterplatten selber.
Okay.
Das heißt, viele von uns waren ja schon mit in Portugal. Da haben wir das leider nicht gesehen. Wie wir mit Sebastian das erste Mal da waren, konnten wir das sehen. Die haben da einen Roboter stehen, der die Leiter. Und wir haben dann auch noch gesehen, wie in der Abteilung daneben von der MP und M7, die es damals noch gab, die Leiterplatten mit der Hand gelötet werden. Ja. Und da haben wir uns mit den Jungs unterhalten und die haben auch gesagt, ja, immer mal alle halbe Jahr Strom durchfließen lassen. Dann korrigieren die weniger, als wenn kein Strom durchläuft.
Okay.
Also nicht nur wegen der Korrosion, sondern grundsätzlich, Elektroniken sollten mindestens einmal im Jahr für ungefähr eine Stunde unter Spannung stehen, damit intern die Kondensatoren wieder formiert werden können.
Ja. Gut, ich kann es mal kurz zeigen.
Entschuldigung, zu den Stützbatterien, sind das wirklich Akkus oder sind das zum Teil auch Kondensatoren?
Warte mal. Wolfram, dazu muss ich kurz mal fragen. Es waren Akkus.
Ja, sind das Kondensatoren oder sind das richtige Akkus, diese Stützbatterien?
Kann ich dir nicht sagen. Es waren am Anfang Akkus.
Ja.
Also M8, M7.
Mhm.
Und dann hat Leica gesagt, wir haben was anderes und haben nicht mehr erzählt, was es ist.
Ah ja, okay, sicherlich Kondensatoren. Ja.
Das kann sein, ja.
Ja, okay. Mhm. Und diese Stützakkus, ja, Stützakkus in der M8 oder M9, die kann man nicht selber tauschen. Ne? Die sind
nein.
Verlötet, ja. Okay, Dankeschön.
Ich wollte euch jetzt nochmal hier was zeigen. Dauert ein bisschen. Ihr habt ja vorhin, dann habe ich euch den Sensor gezeigt, den kaputten. Daneben ist der Sensor, der ist in Ordnung und da ist auch die Leiterplatte mit drauf. Das heißt, der mit dem Metall, das ist der Grundsensor und das andere ist die Leiterplatten. Da sind einfach Leiterplatten mit drauf. Die sind von zwei unterschiedlichen Kameras. Da, wo man ohne Leiterplatte sieht, ist von der SL, das andere ist von der M240.
Und jetzt ist das Bild schwarz.
Ah. Ja, weil der Akku leer ist.
Entschuldigung.
Genau. Unterschied Leica, was man noch erklären muss, ist bei den Digitalkameras der einzige Hersteller außer Phase One, wo, ja, ist der Akku jetzt leer. Blenden wir um hier. Habe ich kein Netzteil, ist auch eine Fuji-Kamera, darum ist der Akku so schnell leer. Also da seht ihr mal, was ihr an den Leicas habt. Und den haben wir gerade getauscht, bevor wir angefangen haben mit der Übertragung. Also Leica hat die einzigen Sensoren, ist der einzige Hersteller außer Phase One, wo die Sensoren mechanisch eingestellt werden. Das heißt, ihr habt ja gesehen, da ringsherum waren lauter so Schraubösen und da werden Plättchen untergelegt, damit jede Kamera mit dem Bajonett genau denselben Abstand hat. Na, zur Zeiten von der M9 und M240 hat es Leica noch nicht so, am Anfang der 240er noch nicht so betrieben. Da hieß es immer, schick das Objektiv und schick die Kamera ein, damit wir das Ganze justieren können. Ab der M240B, wie die rauskam, hat dann Leica angefangen, die Kameras wirklich nicht mehr in der Produktion, sondern auch danach für den Kunden direkt am Sensor zu justieren. Alle digitalen Kameras, die es von Leica gab, hatten das schon von Anfang an, dass man die Sensoren justieren kann. Und früher in Solms hat man es auch noch schön gesehen, in Wetzlar jetzt ab und zu, wie das dann wirklich ging, wie die Sensoren gezeigt wurden. Ah. Jetzt sieht man es nochmal, wir haben den Akku gewechselt. Und wenn der John weggeht, hat man auch wieder Licht. Ja. Und ich stelle jetzt nochmal drauf. Ja. Und da seht ihr ja, wo die Löcher sind. Ja. Egal bei welchem Sensor, ob das jetzt SL oder M ist. Und die werden an diesen Löchern überall mit Schrauben fixiert und darunter kommen Unterlegplättchen. Dass die wirklich auch immer alle identisch mit dem Bajonett sind.
Aber der Effekt ist unscharf.
Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass das bei der SL2 nicht mehr der Fall ist?
Nein.
Wegen des IBIS?
Ja, aber auch der IBIS braucht eine Grundstellung und die Sensoren werden trotzdem noch verschraubt, nicht verklebt, wie bei allen anderen Herstellern. Und sie sind justierbar.
Okay, merci.
Es ist natürlich mit dem IBIS ein bisschen anders. Die Kamera hat noch eine elektronische Justierung drin, das, was bei jedem Anschalten passiert. Wo der Sensor sich mit dem IBIS reinstellt, aber trotzdem kann man den weiter nach vorne oder weiter nach hinten setzen. Mhm.
Spricht für die Toleranzen vom IBIS.
Bitte?
Spricht für die Toleranzen vom IBIS.
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen schwer bei dem IBIS. Darum hat Leica so lange gebraucht, bis sie den Bildstabilisator rausgebracht haben, weil um die Schärfenkorrektur hundertprozentig vorzunehmen. Mhm. Ja.
Ja. Jan, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Wir müssen langsam Abendbrot essen.
Genau, Felix, bring dein Tonkuh ins Bett.
Das mache ich.
Ja.
Bis dann, ciao.
Bis dann, tschüss.
Ciao.
So, habt ihr jetzt noch Fragen?
Ja, so ganz habe ich das mit der Sensorkalibrierung bei digitalen Amps noch nicht kapiert. Wenn die doch alle sauber auf Null abgestimmt wären, dann könnte sich Leica doch auch die Abstimmung von der, der Objektive für sauber abgestimmte Nullkameras sparen. Das ist im Prinzip dasselbe Lied, was sie anfangs mit den Schraubleicas auch hatten.
Nein.
Da musst du ja auch erst einen Nullstandard.
Nein. Das ist ja genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, ich muss, wenn ich die Kameras alle auf Null habe, dann muss ich die Objektive nachjustieren.
Ja, okay, das soll sein. Und dann sollen sie von mir aus auch ab Werk alle auf eine Nullkamera abgestimmt werden. Und dann wäre das Problem durch.
Wird es ja mittlerweile auch gemacht.
Prima.
Seitdem die M240P rauskam, ich kann jetzt leider das Jahr nicht genau sagen, seitdem werden nur noch die Objektive abgestimmt. Und vorsichtshalber auch mal die Kamera, wenn es dann nicht hinhaut, vielleicht kann die auch verstellt sein.
Ja, das hört sich besser an.
Ja, man hat es vorher, das Problem ist, die Toleranzen beim Digitalen sind so gering. Und bei den nicht starken Objektiven, die die Leica baut, ist das Problem natürlich noch viel, viel stärker. Ja, viele können sich noch daran erinnern, wir hatten beim Ulrich das Problem, sein Noctilux hat nicht auf unendlich scharf gestellt. Ja, jetzt ist die Frage, was ist unendlich? Ja, wenn man mit 0,95 fotografiert. Im Endeffekt vom Lied war, ja, der Mond war nicht scharf. Ja, wenn ich auf 150 Meter kam, dann war der Mond scharf. Der Mond, also das, was auf 150 Meter war, war scharf. Ja, und früher war das noch, wie Solms war, da war Leica alles noch ein bisschen gemütlicher. Dann sind wir hin zum Justieren, selbe Problem wieder hin. Ja, da haben wir mal wieder eine Werksreise zu Leica gemacht. Und dann haben wir die gefragt in der Reparaturwerkstatt, ja, wie stellen denn Sie hier die Objektive ein? Da hinten hat sie gemeint, da ist ein Laternenmast. Der ist 120 Meter entfernt. Das ist für mich unendlich und darauf stelle ich das Objektiv an. Ja. Und dann irgendwann haben wir es dann hingekriegt, dann hat es auch geklappt. Dann ist auch der Mond scharf geworden bei unendlich. Ja? Viele Hersteller machen sich natürlich einfach und die machen bei unendlich gar keinen Anschlag.
Ja.
Dann habe ich das Problem nicht.
Bei Teles vor allem, ja.
Ja, aber ich habe das Problem dann als Fotograf, wenn ich manuell einstelle bei Autofokus, das ist ja weniger Problem, ich weiß nicht, wo unendlich eigentlich ist. Ja, und bei einer M, wenn man schnell fokussiert, steht die Kamera immer auf unendlich und alles, was man dann runterdreht, hat man eigentlich schon ein Gefühl. Wenn ich dann 2 Meter einstelle, weiß ich, mein Objektiv geht vom Drehwinkel so weit und dann sind es 2 Meter. Ja, aber das habe ich ja bei Autofokusobjektiven und so weiter gar nicht. Da ist es einfacher, die kann man über unendlich gehen lassen.
Aber eine blöde Zwischenfrage, was passiert jetzt eigentlich, sage ich mal, mit M-Objektiven auf SL?
Ja, da musst du ja manuell einstellen. Und da muss es unendlich stimmen.
Ja.
Und da muss auch der Sensor auf Null gesetzt sein.
Du bist dir sicher, dass das funktioniert?
Ja. Es funktioniert.
Bestens.
Wir haben relativ viele unscharfe Bilder mittlerweile mit den Apple-Objektiven auf der SL.
Nicht mit den Apple, mit den M-Objektiven.
Nee, ich sag's nicht. Mit dem M-Objektiv auf der SL. Also es sind.
Warst du das oder der Timo?
Ich bin's und der Timo, der fotografiert sowieso bloß mit der Monochrom gerade.
Also nicht auf das Fokus-Peaking sich verlassen.
Ja, das machen wir sowieso nicht.
Okay. Und Vergrößerung einschalten, dann müsste es ja nicht hinhauen.
Dann ja, aber sonst an so schnell, verstehst du, vorne hast du deine Entfernungsmeter, du schießt mit der SL mal schnell einen Schnappschuss, puff, unscharf.
Nein, also man muss eins sagen, die Entfernungsskala bei den M-Objektiven ist ein grober Schätzwert. Die stimmen nicht genau. Ja? Mir, also ist es so, wenn man M fotografiert und will schnell fotografieren oder mit manuellen Objektiven, soll man nur eins verwenden. Weil wenn jetzt das Objektiv sagt, das sind 2 Meter, dann kann das 1,30 Meter sein oder 2,90 Meter. Mhm. Weil der nächste Punkt ist ja erst 3. Und da empfehle ich immer jeden, fotografiert mit einem Objektiv, was euch am meisten liegt. Schätzt die Entfernung, stellt es mit der Hand ein. Du sagst, du bist jetzt 2 Meter. Dann tust du noch kurz mit der Kamerahilfe, egal ob es jetzt mechanischer Entfernungsmesser oder Focus Peaking oder Lupenvergrößerung ist, genau einstellen. Und danach schaut auf euer Objektiv, was es dann anzeigt. Ja, auch wenn du mit dem Metermaß nachmisst und es sind wirklich 2 Meter, in der Skala kann das Objektiv dann aber stehen zwischen 2 und 3 Metern.
Ja, also werden wir noch mal ein bisschen experimentieren. Also momentan bin ich noch nicht so ganz zufrieden.
Genau. Ja, dann nimmst du ein 50er APO und dann musst du immer kontrollieren, was zeigt jetzt das APO an und was kommt tatsächlich hinten raus.
Ja, aber wenn du jetzt mit wesentlich mehreren Objektiven arbeitest, verstehst du, musst du ja für jeden die Umrechnung merken.
Ja, darum sage ich ja, bei manueller Entfernung ist es am besten, wenn man hauptsächlich mit einem arbeitet.
Ja.
Bist du in der mittleren Brennweite. Wenn du jetzt ein starkes Weitwinkel drauf machst, dann ist es wurscht.
Das ist richtig. Das geht ratzfatz nach oben.
Genau. Ja. Und je telemäßiger wird, desto schlimmer ist es. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum alle Hersteller heutzutage gar keine Entfernungsskalen mehr draufdrucken.
Ja, macht ja Sinn. Bei der SL hast du ja keine drauf.
Genau, damit sie da nicht mehr angreifbar sind.
Richtig.
Ja, ja, es ist so, da brauchst du nicht lachen.
Ich bin unschuldig.
Nein, du, ja nicht du. Ja. Da war ich schon der da entsprechend lacht. Ja. Es ist so, ja, weil das einfach, das ist mechanisch viel zu viel Aufwand. Ja, da eine Entfernungsskala drauf zu machen, die noch stimmt. Allerdings, mit dem SL-Objektiv, mit der Hand scharf, kannst du vorher halt leider auch nicht richtig scharf stellen. Nur wenn die Kamera eingeschaltet ist.
Ja, aber es funktioniert. Also geht auch mit der SL.
Ja.
Und nicht schlecht sogar, muss man ehrlich sagen. Funktioniert sehr gut.
Ich muss auch sagen, eine SL ist eine Kamera, die für Autofokus gebaut ist. Ja, und die Objektive, gerade die 2.0er-Reihe, sind gigantisch. Und wenn, dann sollte man den Autofokus so einstellen, dass man jederzeit eingreifen kann.
Das machen wir sowieso.
Ja. Und dafür ist es gebaut. Eine M ist halt eher dafür gebaut, ich schätze vorher meine Entfernung und mache dann noch die Feinjustage. Aber, ja.
Ah, du weißt, ich komme mit der M sowieso nicht klar, also habe ich meine S.
Ist ja gar kein Problem, ja. Aber das ist ja gar kein Thema. Die SL macht ja auch noch bessere Bilder wie eine M zurzeit. Also wenn, da muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das SL, die neue SL APO-Reihe anschaue mit 2,0, ja, da kommt kein M-Objektiv an die Qualität.
Wobei der Unterschied zwischen dem 50er APO von der M und dem APO von der SL jetzt, also ich sehe da jetzt nicht den großen Unterschied.
Hast du dir schon einen neuen Bildschirm gekauft oder immer noch über den iMac-Bildschirm?
Du musst mal auf den, schau mal auf den Preis nehmen und du siehst einen Unterschied.
Also, ich habe fairerweise für Timos einen Aizo-Monitor bestellt. Ich glaube, der kostet offiziell 1.500. Wir können ja bei Aizo direkt einkaufen. Wir kriegen auch noch Rabatt. Aber das Drecksding ist ja 4 Wochen schon wieder nicht mehr lieferbar.
Ja, ist zurzeit alles.
Ist ja Wahnsinn.
Ja.
Der ist bestellt mit Rahmen außenrum, mit Belichtungsmesser, mit allem drum und dran. Aber er kommt nicht.
Ja. Das ist, wir haben auch hier bei der, ich habe jetzt hier so ein Funkmikrofon. Ja, da musst du 8 Wochen drauf warten. Ja, oder das Umschaltpult, was wir hier das, was wir hier haben, wo wir jetzt zwischen verschiedenen Quellen umschalten können, das ist, hat 3 Monate Lieferzeit.
Jan, ich wollte gut noch was fragen.
Gerne.
Ja, hi, zuerst. Ich wollte dich fragen, ob die alten versenkbar Objektiven an neue M-Kameras, also M-Leica, M10, sagen wir genau, können was beschädigen?
Nee.
Also es gibt mir...
Es gibt eins.
Eins gibt's, ja.
Das ist das 90er Makro. Das darfst du nicht verwenden.
Das alte 4090. Nicht das Marco, alte, das alte 4090.
Das ganz alte 4090.
Ja, von 53 bis 57 so in der Ecke.
Genau. Weil das, ich zeige ja mal gerade, was er meint. Das heißt, das ist so ein Objektiv, was man auszieht. Und den Tubus, was jetzt so schön glänzend ist, das ist der Objektivtubus, der ragt ja nach innen rein in die Kamera. Also das Objektiv, nur kurz zur Erklärung, ist jetzt eingefahren. Ja, hier haben wir das Bajonett. Hier. Da ist gerade so eine mit Rock vorbeigelaufen. Da musste ich mal kurz wegschauen, da war der Stift weg. Also hier ist das Bajonett. Und das ragt alles in die Kamera rein. Und darum hast du schon richtig gefragt, kann man da was beschädigen? Nee, das geht also nur mit dem 4090, wie schon gesagt wurde, bis 57, glaube ich. Ja, und das Objektiv, da hat man aber auch schon Angst, das hinten reinzusetzen. Und das beschädigt den Verschluss. Das nächste Objektiv, was bei digitalen nicht geht, ist das Nasomicron mit der Brille von der M3.
Und dann wird immer empfohlen, man soll die einschiebbaren Objektive nur im ausgezogenen Zustand an die M ansetzen, damit eben der Tubus nicht an die Messrolle heranlangen kann. Und das ist eben im eingeschobenen Zustand gefährlicher. Da ist es eher die Gefahr gegeben, dass der Tubus an diese Rolle rankommt.
Also die Messrolle, muss ich sagen, also für die Messrolle hat es keinerlei Auswirkung, spielt null Rolle. Das Problem ist, das liegt an was anderem, wenn ich jetzt so Objektiv nehme wie dieses und ich setze das nicht gerade rein, sondern verkantet, dann komme ich nochmal locker 5, 6 mm weiter raus. Ja, die Rolle hat einen Federmechanismus, die ist fast unzerstörbar, noch nie irgendwie mitgekriegt, dass da was passiert ist. Aber ich könnte, wenn ich das schräg draufsetze, ja, irgendwie verdattel, könnte es passieren, dass ich den Verschluss hinten berühre und damit Lamellen beschädigen kann. Darum sagt man, besser im ausgefahrenen Zustand. Ja, das heißt, weil wenn ich das jetzt hier rausfahre, auch nur ein Stückchen, ja, dann und es so einsetze, dann ist es wurscht, auch wenn ich es verkante, weil alles, was danach ist, geht ja in die Kamera rein. Also was hier noch ist. Aber wenn das draußen ist, wenn ich eine ebene Fläche habe, ist es gut. Aber wenn ich jetzt schräg nehme, seht ihr schon, ja, da kann auch gegenüber dem Bajonett, kann ich locker nochmal 5 bis 8 mm, wo ich das schräger einsetzen kann.
Danke.
Gut. Aber es gehen sonst alle, die zwei Probleme haben wir, das geht nicht. Und das 235 Nasomikron, das Somikron geht auch nicht von der M3 mit Brille. Ja. Sonst gehen alle alten. Und ich glaube,
bei den neuen muss man ja nicht drauf aufpassen, das ist ja egal. Das Neue ist ja konform mit dem ganzen System, ne?
Genau.
Die neuen.
Ich meine, früher war es ja auch so, die ganzen Verschlüsse waren, damit sie schön leise sind und alles, waren ja aus Tuch gemacht, auch bei der M6 noch. Da wenn so Objektiv mal schräg eingesetzt worden ist, das Tuch. Ja, das ist danach wieder rein und raus, da war das alles kein Problem. Aber bei den heutigen Metallschlitzverschlüssen ist es nicht so schön, wenn man die macht. Und die M6 war ja zu der Zeit, wie sie rauskam in den 80er Jahren, mit Abstand die leiseste Kamera auf der Welt, die es überhaupt gab. Ja. Eine M10 ist halt leiser. Eine M10P braucht man gar nicht davon reden.
Mhm.
Ja, müssen wir klipp und klar sagen, schon eine M240P war deutend leiser wie eine M6. Also da hat sich selbst mit dem Metallschlitzverschluss einiges getan.
Ja. Soll ich da was hören?
Ja, genau. Gibt es sonst noch Fragen?
Wolfram, ich weiß, ja, ich bin jetzt ganz ruhig.
Ja, ich hätte noch eine Frage zur aktuellen Sache. Betrifft Leica nur sehr indirekt, aber vielleicht manchen M10-Besitzer doch. Ihr habt ja vielleicht auch gehört, dass Olympus sich von seiner Fotoabteilung trennt. Ja, wie wird Leica sich in Zukunft seine elektronischen Aufstecksucher besorgen?
Das ist schon seit der M240 gar kein Problem mehr, weil auch die Olympus-Sucher kommt von der Firma Epson.
Ah ja.
Von der M10 kam auch der Sucher schon von der Firma Epson direkt.
Also hat nichts mehr mit Olympus zu tun?
Nee. Also man muss auch klipp und klar sagen, Olympus hat die Kamerasparte verkauft. Also sie produzieren es nicht mehr selber, weil es nur noch 5% von ihrem Umsatz ausgemacht hat. Der Rest sitzt in der Medizintechnik, sondern die haben die Kamerasparte verkauft. Klingt für den Kamerabenutzer super gut, es geht weiter. Das Problem ist, an wen sie es verkauft haben. Das ist NIP, glaube ich. JIP. Das ist ganz geschickt gemacht von den japanischen Firmen. JIP ist eine Firma, die kauft andere Firmen und bekommt dafür Geld. Ja, und macht Folgendes mit den Firmen, löst die eigentlich auf. Sony hat zum Beispiel einen Punkt gehabt, wo die wahnsinnige Verluste geschrieben haben. Das waren ihre Vario Notebooks. Ja, die Sparte ist dann offiziell an JIP, heißt glaube ich, verkauft worden. Also die sind jetzt dieselben, die Olympus übernommen haben. Und die haben nichts anderes gemacht, wie die Firma abgewickelt. Weil die kriegen Geld dafür von den Herstellern. Und das ist in Deutschland so, da gibt es Sozialpläne und hin und her und bla bla bla. Ja, natürlich wird 3 Jahre weiter produziert, weil sonst der ursprüngliche Hersteller oder von dem es verkauft worden ist, nach der verhaftbar ist. Und danach werden die Firmen aufgelöst. Ja, also in so eine Firma ist jetzt Olympus übergegangen. Ja, und jeder, der möchte, kann mal über die Firma nachlesen. Also die machen nichts anderes, wie andere Firmen auflösen. Wenn es noch irgendwo Teile sind, die man noch verkaufen kann für andere Firmen, dann wird das auch gemacht.
Ja. Oh, ich auch.
Ja, aber die ganzen, alle elektronischen Sucher, die es gibt, kommen von Epson. Ja. Und alle Folien, die drin sitzen in den Suchern, egal ob LED oder LCD ist, bis auf Plasma, aber alle anderen Folien, wo das eigentliche Bild entsteht, kommt von der Firma Fuji. Und es ist egal, ob der Sony oder sonst irgendwas draufsteht. Das sind die einzigen, die solche Folien in der hohen Auflösung überhaupt bauen können. Ja. Gut. Habt ihr noch weitere Fragen?